Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Heute wollen wir nach 2,5 Jahren ein weiteres Gespräch mit Roland Tichy führen. Wir haben schon vor 2,5 Jahren über das Thema Gebäudeenergiegesetz gesprochen und das wollen wir heute nachholen. Morgen erstmal, Herr Tichy, am schönen Sonntag in kühlen Deutschland.
Ich bin ein bisschen neidisch, wenn ich Sie so sprechen höre.
Ja, ich muss zugeben, die Technik funktioniert nicht so optimal, weil ich aber trotzdem auf Kreta sitze, hoffe ich, dass es einigermaßen noch gut klappt. Wir haben hier 16 Grad, ist ja Winter insofern und die Sonne scheint. Ja, lassen Sie uns ein bisschen einsteigen. Wir haben im September 2023 miteinander gesprochen. Sie waren gerade auf der Messe in Dresden, Plattenbaustadt Eigenheim. Seinerzeit ging es darum, dass das Gebäudeenergiegesetz kommt und Sie haben einige im Nachhinein vielleicht nicht mehr so vage Mutmaßung getroffen, dass die Umrüstung der Bestandsgebäude mit 2.400 Milliarden Euro das teuerste Gesetz geschaffen hat, das es überhaupt gab. Jetzt aber 2,5 Jahre weiter. Die Politik hat zumindest also versucht rauszubekommen, dass es sinnvoll sein kann, das Gebäudeenergiegesetz abzuschaffen. Wie ist momentan der Stand der Dinge nach Ihrer Denke?
Das Stadium ist derzeit so, dass bisher keine Reform des ursprünglichen Gesetzes von Habeck erfolgt ist. Die CDU hat das zwar im Wahlkampf versprochen und hat dann irgendwann einen Reformvorschlag vorgelegt, aber dieser sogenannte Reformvorschlag ist fragwürdig, darüber können wir noch sprechen, aber vor allen Dingen ist die Zeitschiene auch fragwürdig, denn das Gesetz wird auf herkömmliche und sehr komplizierte Weise in den Deutschen Bundestag eingebracht. Das heißt, der gesetzgeberische Weg dauert jetzt nochmal schätzungsweise 1 Jahr und erst dann wissen wir, was passiert. Das heißt, wir leben heute in einer Situation, in der Bauherren zum Beispiel nicht wissen, wie es weitergeht, oder in der Menschen, die in einer Bestand oder die eine Bestandsimmobilie, wie es so schön bürokratisch heißt, haben, ein Haus, eine Wohnung, deren mehrere, auch nicht wissen, wie die Heizsituation, die Energieversorgungssituation der nächsten Jahre sein wird. Also, diese Regierung hat Unsicherheit erzeugt und es ist eigentlich kein Wunder, dass nach allem, was wir wissen, der Neubau eingebrochen ist auf unter 200.000 Wohnungen. Eigentlich sollten pro Jahr mindestens 400.000 gebaut werden. Es fehlen 700.000 bis 800.000. Alles grobe Schätzungen. Es wird aber nicht einmal die Hälfte des Versprochenen gebaut und das schon seit 4-5 Jahren. Mit anderen Worten, wir erleben ein Desaster am Wohnungsmarkt und dieses Desaster am Wohnungsmarkt schürt natürlich die Unzufriedenheit, weil für viele Menschen, die umziehen wollen oder müssen, einfach nichts mehr Vernünftiges preislich zu haben ist.
Sie hatten seinerzeit die Prognose, wahrscheinlich 150.000 werden nur gebaut. Sie hatten anscheinend recht gehabt, oder? Wie kommt das? Kann das so ein Volkswirt also prognostizieren oder muss man da eine Glaskugel unter den Tisch haben?
Naja, jetzt braucht man gar nicht mehr prognostizieren, weil das ist einfach, wenn man die Genehmigungslage anschaut und die Geschwindigkeit der Genehmigung, dann weiß man, es wird eher bei 150 als bei den geschätzten 180, 190.000 bleiben. Das hat natürlich eine Vielzahl von Gründen. Da kommen auch die gestiegenen Zinsen dazu. Die Zinsen werden jetzt weiter steigen. Und da kommt natürlich die Baubürokratie dazu, die eben so monströs ist, wie Bürokratie in Deutschland eben ist. Also diese beiden Faktoren plus eine hohe Anspruchslage, Haltung, was die Qualität des Bauens betrifft, das alles macht den Wohnungsbau unattraktiv.
Nun gibt es ja trotzdem Aussagen, also der Politiker, können wir gleich mal drüber sprechen, was da so hintersteckt. Ich weiß, dass es am Herbst 2023 gab es ja schon den Hinweis, dass die geplanten Ansprüche auf Energieeffizienz Kategorie 40 ausgesetzt werden sollen. Im Dezember 25 kam jetzt ganz frisch diese Energiewende, dass KfW-Forderungen, die bisher für EH 40 kamen, jetzt für EH 55 kommen. Das heißt, höflich ausgedrückt, das, was baurechtlich Pflicht wird, wird jetzt auch gefordert nach dem Motto, egal was du baust, raus, du kriegst in jedem Falle staatliche Förderung. Irgendwie kommt mir das so nach dem plattdeutschen Muster vor, rinn in die Kartoffel, rut oder die Kartoffeln, rein in die Kartoffel, raus in die Kartoffeln. Ist das Planlosigkeit, Dilettantismus oder einfach nur panische Verzweiflung, hier mal ein bisschen rumzudoktern?
Das ist Letzteres. Also es beginnt ja ein ganz seltsamer Prozess. Ich gehe jetzt mal vom Wohnungsbau weg. Ja, die Frage ist zum Beispiel in der Energieversorgung, die natürlich mit dem Wohnungsbau auch zusammenhängt. Da wird niemand mehr investieren. Es gibt niemanden mehr, der investiert. Warum? Weil eine Investition muss ja eine Basis haben, eine kalkulatorische Basis von, sagen wir mal, 20, 30, 40 Jahren. Das ist ein langer Zeitraum, insbesondere bei großtechnischen Anlagen, wie zum Beispiel Energieerzeugung, aber auch bei Gebäuden. Und wir erleben einfach, dass diese Grundlagen der Kalkulation vom Staat ständig geändert werden. Wer also auf einem so schwankenden Boden plant, investiert, der vernichtet sein Kapital. Das ist fahrlässig, in Deutschland zu investieren, weil morgen wieder ein anderer Regierungskasperl dran ist, der wieder was anderes macht. Oder auch die bestehende Regierung beschließt, dass das, was sie macht, gerade nicht macht, weil es gerade kein Geld hat oder so. Also mit anderen Worten, Deutschland ist in einer grundsätzlichen Frage sehr unsicher geworden, nämlich der Zuverlässigkeit von Regierungsaussagen, der Zuverlässigkeit von Basisentscheidungen für Investitionen. Und damit ist ein Hochrisikoland geworden. Wir haben das früher immer uns lustig gemacht über Länder der dritten Welt oder wenn du heute rein bist, nicht mehr wusstest, ob du morgen noch rauskommst. Jetzt ist es in Deutschland so. Also geht man nicht rein.
Sie haben gerade aktuell, ich lese ja natürlich auch Ihre Beiträge täglich und heute haben Sie gerade eine Überschrift gebracht, eine weitere Woche des Wahns liegt hinter uns und jetzt, und Sie vergleichen tatsächlich dann die Entwicklung mit Italien als Vorbildfaktor. Was machen die Italiener anders als wir? Seit heute haben die auch noch ein weiteres Vorbild, also was technische Perfektion angeht. Der Kimi Antonelli hat seinen zweiten Formel-1-Sieg also eingefahren, das haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr richtig hingekriegt.
Also Italien ist für mich ja insofern ein Beispiel, weil es natürlich, wie wir wissen, alles lange Zeit ein chaotisches Land war, bei dem man eben auch nicht wusste, die Regierungen wechselten manchmal schneller als wir die Hemden und mit den Regierungen natürlich auch die Positionen. Aber jetzt gibt es neuerdings eben schon eine relativ solide Regierung unter Giorgia Meloni, aber vor allen Dingen irgendwie hat es Giorgia Meloni und auch schon vorher übrigens hat es in dieses Land einen Sprung gemacht, in Richtung Zuverlässigkeit. Ich will jetzt nicht Italien super loben. Ich weiß zwar auch, was da schief geht und so. Aber man muss ja mal rumschauen, was möglich ist. Nehmen wir einfach mal Züge. Ja? Also Züge in Italien fahren pünktlich. Es gibt einen neuen, jetzt nicht mehr so ganz neuen, Schnellzug, der von ganz oben nach ganz unten fährt. Und Italien ist nichts anderes als eine langgestreckte Wurst. Ja? Und der fährt da durch und ist pünktlich. Die schaffen das auch unter schwierigsten Bedingungen, die historisch so sind wie in Deutschland, die geografisch eher noch schwieriger sind. Also die schaffen es irgendwie. Und versuchen Sie mal in Deutschland mit der Bahn zu fahren. Ich musste diese Woche zweimal fahren. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie meine Stimme etwas bedeckt finden, dann kommt es daher, weil ich 50 Minuten in einem Großbahnhof in Frankfurt stehen muss und es ist zugig, es ist kalt, es gibt keinen Sitzplatz und es gibt natürlich gar nichts, was man früher Wartehalle nannte. Also wir sind irgendwie Schafe, Rinder, anderes Kropfzeug aus der Sicht der Bahn, das in der Kälte, im Regen, im Zug stehen kann, bis es einem Schaffner oder einem Lokführer gefällt, seinen Dienst anzutreten. Und das kann später werden.
Das erinnert mich an den alten Spruch, dass wir früher mal sagten, also wenn der Deutsche eine Revolution auf dem Bahnhof startet, dann muss er vorher, wird er vorher noch eine Bahnsteigkarte lösen, so brav ist der Deutsche dann.
Lass uns wieder an der Stelle Nummer eins ergänzen. Der sogenannte Verkehrsminister Patrick Schnieder hat in einem Interview letzte Woche gesagt, die Versäumnisse, die bei der Bahn auftreten, seien mittlerweile demokratiegefährdend. Demokratiegefährdend, ja. Warum? Weil man sieht, es funktioniert nichts, was dieser Staat macht. Der Bahnhof in Stuttgart dauert jetzt, glaube ich, schon 20 Jahre. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Mitten in einer deutschen Großstadt eine Riesenbaustelle. 20 Jahre für einen verdammten Bahnhof. Ja? Also man ist es denn eine weltmeisterliche Leistung, einen Bahnhof zu bauen? Und so geht es weiter in Hamburg. Das hat nichts mit der Bahn zu tun, aber mit unserem Verkehrssystem, die Gülbrandbrücke, die den Warenfluss aus und von den zum Hamburger Hafen, da sind Sie ja näher dran als ich, organisiert. Die muss erneuert werden, aber das wird 2045. Und wenn man dann das weiß, wie diese Prognosen solide sind, dann weiß man, es wird 2055. Das heißt, wir werden das nicht mehr erleben. Ja, und das ist ja das Symptom eines Staates, der aufgegeben hat zu funktionieren. Und das muss auch jeder Bauherr wissen, dass das nicht nur solche Großprojekte sind, sondern sein Projekt kann genauso enden wie der Stuttgarter Bahnhof.
Übrigens, da kenne ich noch ganz andere Beispiele. Als ich meinen Führerschein gemacht habe, nun bin ich ja auch 58er Jahrgang, nicht alter, sondern Jahrgang. Und zu meiner Zeit wurde gerade die Autobahn zwischen Hamburg, Bad Segeberg und Bad Oldesloe geplant. Ich bin mal gespannt, ob ich die Fertigstellung noch mitbekomme. Sie ist immer noch nicht fertig. Also insofern ist das, glaube ich, in Deutschland normal. Jetzt sitze ich hier gerade auf Kreta und ich weiß, dass die griechische Regierung zwischenzeitlich die Steuern gesenkt hat, um einfach voranzukommen. Und man stellt hier in Griechenland fest, dass auf einmal auch die Steuereinnahmen sprudeln. Ich meine, der Volkswirt wird sagen, macht Sinn. Die Frage ist nur, ob es der Politiker erkennt. Wir diskutieren in Deutschland momentan mit der Mehrwertsteuererhöhung. Ich habe da so mein Problem damit, weil das hat die Frau Merkel schon gemacht, dass sie 3% erhöht hat. Jetzt droht das schon wieder. Und letztendlich ist es doch nichts anderes, als die Verbrauchsteuer dem kleinen Mann in die Tasche zu greifen. Können wir irgendwann mal darüber nachdenken, dass Steuern einfach auch die Wirtschaft zerstören und den kleinen Mann auch kaputt machen?
Kann sein, dass sie dann ins Gefängnis müssen, ja, weil es ist ja irgendwie eine staatszerstörende, demokratiegefährdende Aussage. Ich meine, die Sozialdemokraten und die CDU gehen davon aus, wenn sie überhaupt kein Einkommen mehr erzielen, sondern nur noch Essensgutscheine vom Staat kriegen, dann ist es besonders nett. Ich ironisiere nur, ich meine, das sind ja nicht 2 Prozentpunkte 19 auf 21 bei der Mehrwertsteuer, um die es geht, sondern das ist fast 15% Steuererhöhung. Also das ist ein wahnsinniger Betrag. Jetzt leben wir in einer Situation, die durch Energiekrise gekennzeichnet ist. Das heißt, wir verlieren einen großen Teil unseres Einkommens für Mobilität, Heizen und wofür man sonst in der Produktion natürlich Energie braucht. Das heißt, wir verlieren Einkommen. Und was macht der Staat? Er greift uns noch tiefer in die Tasche. Oder nehmen Sie das Beispiel auch der Benzinsteuern und Dieselsteuern natürlich. Wir haben bei 2 Euro, was ja jetzt schon ein Sonderpreis, ein Schnäppchen wäre, wenn ich eine Tankstelle wüsste, wo es noch 2 Euro kostet, würde ich sofort jetzt noch während unseres Gesprächs aufbrechen und hinfahren, ja. Aber da ist halt einfach kein Euro Abgabe drauf. Und diese Euro Abgabe wächst natürlich, wenn der Preis steigt, bedingt durch die Verteuerung des Rohstoffs. Ja? Also der Staat verdient allein hier an der Mehrwertsteuer auf den erhöhten Benzinpreis von 1 Euro auf 1,10 Euro, verdient er 3 bis 4 Milliarden. Die gehören uns, denn da ist kein Mehrwert drin, sondern der Mehrwert, der geht halt an irgendwelche Tanker oder Öllieferanten, die auch wiederum einen großen Teil weitergeben müssen. Mit anderen Worten, der Staat plündert uns aus und macht ein nettes Gesicht dazu und sagt, Preiserhöhungen künftig nur noch einmal am Tag um 12. Na super.
Das macht ja übrigens auch Frau Meloni ganz anders, weil die setzt einfach die Mehrwertsteuer aus.
Ja, das wäre in Deutschland ja auch vernünftig, es wäre ja auch gerecht. Ja? Ich rede ja noch gar nicht darüber, dass wir jetzt die Preise oder die Steuern insgesamt fürs Benzin und Diesel senken, das wäre natürlich auch wünschenswert. Wir haben mittlerweile in Europa mit die höchsten Preise. Aber entscheidend ist, was mich so ärgert, dass der Staat uns ausplündert mit den Scheichs, würde ich mal sagen. Ja? Statt, wir zahlen ja unsere Mehrwertsteuer, jetzt wird die Mehrwertsteuer erhöht und sie wird auf eine höhere Basis angewendet, weil die Preise steigen und wir sind die Dummen. Wir Steuerzahler sind immer die Dummen. Vorne die Dummen und hinten die Dummen.
Jetzt sprechen wir die ganze Zeit ja gerne auch ein bisschen so über das Gebäudeenergiegesetz. Ich freue mich, mit Ihnen abschweifen zu können, weil es natürlich Spaß bringt dann, das mit Ihnen auch so zu machen. Aber jetzt reden wir wieder über Energie. Jetzt haben wir den Iran-Krieg. Jetzt haben wir also die Schwierigkeit, dass unsere Rohstoffe, also auch Heizöl und so weiter, alles jetzt steigen wird. Jetzt kommt natürlich wieder die politische Schiene. Ja, sehen Sie, wir sind so abhängig davon. Warum nicht noch mehr erneuerbare Energien? Ich habe gerade mit Fritz Fahrenholt auch gesprochen und der sagte, als wir die Energiekrise in den 70er Jahren hatten und die Ölscheichs uns den Hahn abgedreht haben, hat Schmidt, also Bundeskanzler Schmidt seinerzeit entschieden, wir bauen Atomkraftwerke. Sind wir nur noch verrückt, dass wir noch mehr Energiewende jetzt haben wollen?
Nee, weil wir die Wirklichkeit nicht wahrnehmen. Die Wirklichkeit bedeutet halt, dass du hinter dem Windrad ein Gaskraftwerk brauchst, weil das Windrad liefert keinen Strom und viele Windräder liefern auch keinen Strom und noch mehr Windräder liefern auch keinen Strom und 32.000 Windräder liefern auch keinen Strom, wenn der Wind nicht weht, der verdammte. Das ist der Punkt 1. Punkt 2 ist, die Windräderzahl wird erhöht, aber die Stromausbeute sinkt. Darüber rätseln jetzt die Gelehrten, warum mehr Windräder, weniger Strom, was das bedeutet. Manche sagen, es gibt halt irgendwie Entwicklungen, dass der Wind halt schwächer weht. Darüber mag ich nichts zu sprechen. Und andere sagen, die nehmen sich schon gegenseitig den Wind weg. Also mit anderen Worten, jetzt treiben wir die Windräder in windarme Gegenden, nämlich in Süddeutschland. Also in Norddeutschland hat er den Wind, das hat er den Vorteil, dass da wenigstens der Wind gelegentlich pfeift. Auf der Alm, da weht kein Wind. Aber trotzdem wird die Alm jetzt mit Windrädern zugepflastert und weil es sich nicht lohnt, wird der Preis für das bisschen Wind, das von der Alm kommt, der Preis dann erhöht, das heißt der Preis, den wir bezahlen. Und das ist diese Logik, die perverse, die ist heute rot-grün-schwarz. Man nimmt die Wirklichkeit nicht zur Kenntnis. So, darum geht's. Wir brauchen Gas. Wir brauchen 50 Gaskraftwerke. Kein Mensch weiß, wer die bauen soll. Und da kommt zum Tragen, dass und Investoren sagen, in Deutschland ein Gaskraftwerk investieren, 40 Jahre und dann kommt wieder der nächste Clown und dann ist wieder alles im Eimer. Das macht doch kein Mensch. So, Punkt 1. Punkt 2. Wir haben ja zu wenig Gas. Ja, die Energiekrise ist ja auch eine Gaskrise. Also es ist ja nicht nur eine Ölkrise, es ist ja auch eine Gaskrise. Und wir setzen auf etwas, was wir nicht haben, aber wir brauchen mehr Gas, weil wir auch zum Beispiel die Kohle kaputt machen. Wir rüsten jetzt für viel Geld Kohlekraftwerke in Gaskraftwerke um. Kohle gibt es, sie gibt es aus Kolumbien, aus Australien, von überall her. Kohle kann man übrigens gut transportieren, Kohle kann man gut lagern, da braucht man einen Haufen, einen Berg und dann schaufelt man das rein. Aber auch Kohle dürfen wir nicht mehr verfeuern. Mit anderen Worten, es ist heute Irrsinn.
Jetzt haben wir die Schwierigkeit, wir haben auch keine Atomkraftwerke mehr. Jetzt kommen ja natürlich neue Entwicklungen. Ich denke nur an die Firma Copenhagen Atomics, die jetzt diese kleinen Small-Medium-Reaktors baut mit Thorium. Ist das nicht eine Perspektive? Ich meine, wir beide können das ja offen diskutieren. Ich weiß nicht, ob die Politiker dann zuhören, dass wir damit anfangen, auch neue, auch wirklich unabhängige Energiekreise aufzubauen.
Also man hätte ja drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, die noch bestehenden Kernkraftwerke, die ja funktionsfähig waren, könnte man vielleicht versuchen, wieder zu reaktivieren. Aber das machen wir nicht, sondern wir sprengen sie so in die Luft, damit sie garantiert nicht mehr benutzt werden können. Das heißt, wir machen das, was man verbrannte Erde nennt. Wir verbrennen unser Land selbst. Wir bombardieren die Infrastruktur unseres Landes, zwar nicht mit Flugzeugen, aber von unten her. Das ist wahnsinnig schlau. So, dann könnte man natürlich Kraftwerke, und Sie haben hier Helmut Schmidt genannt, der Witz bei diesen Kraftwerksbauten damals war, dass man nicht ein Kraftwerk gebaut hat, sondern ganze Flotten, also wenn Sie so wollen, Serie. Und wir alle wissen, dass Serie bedeutet, es wird billiger, es wird zuverlässiger, weil du einfach lernst. Und wenn du merkst, beim ersten Stück, da fehlt wohl ein Rohr, dann kommt es halt beim zweiten rein. Mit anderen Worten, damals hat der Bau von Kernkraftwerken nur 6-7 Jahre gedauert. Das muss man sich vorstellen. Und dann kam eben der grüne Wahn und man hat sie abgeschaltet oder so blockiert auf rechtlichen Wege, dass sie nicht mehr laufen konnten. Wir haben ja eine Situation, dass Deutschland erdrückt wird, weil die Grünen an den Kernkraftwerken gelernt haben, wie man Gesetze missbraucht. Und die Technik des Gesetzesmissbrauchs, die haben sie übertragen auf alles, auch auf die Flüchtlingspolitik, auf die Wohnungsbaupolitik. Auf jeden Gesetzesbereich kommt garantiert hinter jeder Genehmigung ein Grüner hervorgesprungen und hält er den Paragraphen hoch, den er gerade erfunden hat, und sie sind wieder der Dumme. Und das ist das Problem. Wenn wir in diesem Land eine gesellschaftsmassive Gruppe haben, die beschlossen hat, die Deindustrialisierung als Lebens- und Gesellschaftsziel durchzusetzen, dann wird's nichts. Und der nächste Punkt ist, dann kommen Sie mit Ihren neuen Kraftwerken daher, das ist alles schöne Theorie, schreiben Sie es aufs Papier, zerknüllen Sie es, werfen Sie es in den Ofen, dann kriegen Sie ein bisschen Wärme. Warum? Weil es wird nicht kommen. Weil wenn Sie selbst den Paragraphen 1 des Atomgesetzes ändern, der das verbietet. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wie bescheuert. Wir schreiben ein Gesetz und es ist in Deutschland verboten, Kraftwerke zu betreiben, die mit Atomen betrieben werden. So, Punkt. Selbst wenn man diesen Paragraph wegmacht, dann hast du nicht die 100 Genehmigungsbehörden ausgeschaltet, die alle drauf gedrillt und vorbereitet sind, dir Steine in den Weg zu schmeißen. Wir haben eine grüne Wirtschaftsblockadekultur. Und süßes Land. Es steht.
Also das heißt, wenn wir jetzt also eine Änderung des Gebäudeenergiegesetzes zum Gebäudemodernisierungsgesetz, wie es ja heißen soll, kommen soll, erwarten Sie nichts.
Na, ich habe ja da recht, leider. Entschuldigung, tut mir leid, ich meine, ich komme ja als Richter vorüber. Ist ja furchtbar, oder? Also will ich aber gar nicht. Ich will ja nicht recht haben. Aber beim Gebäudeenergiegesetz, also das jetzt Modernisierungsgesetz heißen soll, sagt man, ja, wir machen das jetzt nicht mehr. Also diese strenge Formel, du darfst nur Erneuerbare reinpumpen in deine Heizung. Dann sagt man jetzt, naja, da muss ein bestimmter Prozentsatz grünen Gas drin sein. Mhm. Grünes Gas wird gewonnen aus Pflanzen, die da vergast werden. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, woher kommt dieses Zeug? Denn es geht ja nicht um ein paar Pfund Raps oder ein paar Autoladungen oder Lastwagenladungen Mais, sondern es geht um ungeheure Mengen. Diese ungeheuren Mengen haben wir in Deutschland nicht, weil wir ja auch noch etwas ganz wahnsinnig Schlaues machen. Wir reduzieren ja die zulässige Düngemittelmenge. Das heißt also, so wie wir Kohle verbieten, Atom verbieten, verbieten wir ja auch letztlich die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen. Und selbst wenn wir über diese Hürde kommen, kommen wir, finde ich, in ein moralisches Dilemma. Und dieses moralische Dilemma lautet, letztlich ist es Essen im Heizkessel. Also wir werden hergehen, weltweit den Menschen das Essen vom Teller zu klauen und in unseren Keller zu stopfen. Das kann ja nicht anständig sein. Wir reden immer von moralischer Verantwortung von dritter Welt, ich weiß nicht was. Und wir kaufen den Menschen den Mais vom Teller weg und stopfen ihn in unsere Heizung. Das kann nicht sein. Für uns selbst kann es auch nicht sein, weil es einfach unendlich teuer ist. Denn es ist unwirtschaftlich, es ist unrentabel. Aber es ist eben erklären, so zu erklären Grünen, was Wirtschaftlichkeit ist. Und er wird dich anschauen, als wärst du der Mann vom Mond. Sie können es nicht, ist falsch. Sie wollen es nicht. Sie wollen es nicht.
Gut, Abschlussfrage. Was
schon
muss
zu
ich
Ende? Mein Horrortrip. Willkommen
also
in meiner Geisterbahn.
Also ich bin ja Positivdenker. Also das Schlimme ist ja, wenn man selber mal ein bisschen Volkswirtschaft studiert hat, ich habe mein Wirtschaftsabitur gemacht, bin seit 50 Jahren mittlerweile selbstständig, ich habe mit 16 meine erste Firma gegründet, dann denkt man natürlich über solche Dinge vielleicht etwas anders nach, dass man nicht in die Politik gegangen ist. Nur was für eine Chance haben wir, irgendwas zu ändern? Was muss radikal geändert werden?
Es muss dieses grüne Denken raus. Und dieses grüne Denken bezieht sich nicht auf die grüne Partei allein, die natürlich die allerschlimmsten sind, sondern es muss auch raus aus der SPD. Nun, die SPD sind immer so das große Problem. Die verschwindet ja gerade, die verdampft gerade. Das ist auch eine Rettung für dieses Land, muss man sagen. Aber es ist ja auch so tief drin in der CDU. Wir haben ja einen CDU-Kanzler. Man muss immer sagen, dieses Land wird nicht regiert von einem grünen Kanzler. Es wird nicht regiert von einem Sozi-Kanzler. Es wird von einem CDU-Kanzler regiert. Das ist das Problem. Und da die CDU zusammen mit den Grünen und zusammen mit der SPD und mit Hilfe der Linken alles tut, um das grüne den grünen Ungeist fortzusetzen, haben wir im Augenblick eigentlich null Chance.
Okay, dann kann ich nur sagen, dann bleibe ich hier auf Kreta. Ich habe eigentlich vorgehabt, zurückzukommen.
Na, Sie haben doch, gerne. Das Wesentliche ist doch, dass diese anderen Länder es ja begriffen haben. Sie haben ja gelernt von uns. Sie sagen es ja selber. Ich meine, schauen Sie mal, was mich so verblüfft hat. Die Olympiade in Italien, wie großartig die war. Das hat funktioniert. Jetzt komme ich aus dem Berchtesgadener Land und ich mag natürlich Rennrodeln, weil meine Klassenkameraden waren Rennrodler und auf seinem Bauch durch die Eiskanäle geschlittert. Wir haben eine wunderbare Rudelbahn in Berchtesgaden. Aber da hat es stärker geregnet, dann ging es kaputt und seit 5 Jahren kannst du nicht mehr rodeln. In der Zeit haben die Italiener ganze Olympiade gebaut und wir kriegen nicht mal eine Rodelbahn repariert.
Ich sehe mal zu, ob ich hier ein paar Griechen finde, die noch ein bisschen spenden. Vielleicht gehe ich mit dem Geldsäcker noch mal rum. Vielleicht hilft das.
So, machen wir das.
Tichy, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, es ist heute Sonntag und Sie haben extra die Zeit, sich auch noch genommen, mit mir darüber zu sprechen. Ich drücke die Daumen für alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Schönen
Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Servus.
Gut, ja. Tschüss.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.